Herzlich willkommen zur vierten Episode im Podcast des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW. Mein Name ist Michael Stein. Der Landesverband der Volkshochschulen von NRW ist 75 geworden. Aber nicht nur der Verband kann auf ein Dreivierteljahrhundert zurückblicken, sondern natürlich auch viele Volkshochschulen hier im Land. In dieser Folge würde ich gerne mit Ihnen drei Volkshochschulen hier in NRW besuchen, die auch in der Nachkriegszeit gegründet worden sind. Und wir wollen dabei ein bisschen in der Vergangenheit stöbern. Und wir tun das mit drei Leitungen von Volkshochschulen, nämlich mit der Direktorin der VHS Aachen, Dr. Beate Blügel, dem Leiter der VHS Leverkusen, Dr. Günther Hinken, und Beate Schieren-Uhl, der Leiterin der Volkshochschule in Mörskamp-Lindfort. Herzlich willkommen Ihnen drei.
Hallo Herr Stein.
Guten Tag Herr Stein.
Guten Tag Herr Stein.
Frau Blügel, Sie leiten eine Volkshochschule, die in der Nachkriegszeit gegründet wurde, also auch ungefähr 75 Jahre alt ist. Was wissen Sie über die konkrete Situation in Ihrer Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, ganz genau. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, wir sind die erste Volkshochschule, wenn nicht deutschlandweit, aber mindestens in NRW die erste Volkshochschule, die tatsächlich im März 1946 gegründet worden ist. Das liegt daran, dass Aachen so weit im Westen ist und das Glück hatte eben, dass der Krieg da schon etwas eher zu Ende war als woanders. Ja, wie sah es da aus? In Schutt und Asche hat alles gelegen. 44 gegen Ende des Jahres war die Freiheit da und man kann sagen, also schon im März 46, das ist keine anderthalb Jahre später, als die Menschen eigentlich noch damit beschäftigt waren, alles wieder aufzubauen und überhaupt wieder eine Infrastruktur herzustellen. Da gab es dann schon die Idee, wir wollen eine Volkshochschule machen. Das ist natürlich was Besonderes. Ich habe hier auch einen Zeitungsartikel, der darüber berichtet, mit der Überschrift Volkshochschule, ein Ort des selbstständigen Denkens. Also es waren die Alliierten, Oberst Parrott, der Stadtkommandant, der das als wichtiges Ereignis und einen weiteren Schritt auf dem Weg des erzieherischen Fortschritts bezeichnet. Also es geht darum, dass die Entwicklung eigener Urteilskraft nach so vielen Jahren Drittes Reich und Gehirnwäsche durch den Nationalsozialismus vorangebracht werden sollte. Das finde ich schon spannend.
Und bei Ihnen in Leverkusen, Herr Hinken, wie war das bei Ihnen?
Ja, die Gründung der Volkshochschule Leverkusen war eigentlich eine Wiedergründung oder man könnte auch fast sagen eine doppelte Wiedergründung. Denn es gab bereits in den Jahren 1919 bis 1922 mehrere Volkshochschulen auf dem heutigen Leverkusener Stadtgebiet, nämlich seinerzeit die Stadt Wiesdorf, wie Leverkusen früher hieß, und die Stadt Lobladen. Die haben dann bloß 1922 dann aufgeben müssen, aufgrund von der Konkurrenz anderer Bildungseinrichtungen oder auch der beginnenden Inflation. Und insofern war der erste Versuch einer Volkshochschulgründung im Leverkusener Raum nicht erfolgreich, aber man versuchte dann 1947 dann mit einer noch besseren Vorbereitung diesen zweiten Versuch dann erfolgreich werden zu lassen.
Frau Schieren-Uhl, wie sah es denn in Mörs vor 75 Jahren aus?
Ja, in Mörs gab es relativ viele Zerstörungen. In Mörs gab es auch Deportationen im Zweiten Weltkrieg. Und ein Haus, in dem wir jetzt im Moment zum Beispiel unterrichten, war zur Nazizeit auch die regionale Machtzentrale. Von 33 bis 45. In Mörs haben sich Widerstandskämpfer gruppiert, die auch dasselbe Haus dann ab 1945 als Kreistagsabgeordnete wiederum genutzt haben. Also eins unserer Häuser, in dem wir jetzt im Moment auch wieder mit einer Zweigstelle untergebracht sind, war sehr geschichtsträchtig.
Frau Blügel, gab es eigentlich auch Widerstände gegen eine Gründung der Volkshochschule bei Ihnen in Aachen?
Eigentlich nicht. Also es gab von Seiten der, wie gesagt, der Alliierten das Bestreben, die Nazi-Propaganda zu beenden. Und von Seiten der Bevölkerung gab es einen gigantischen Wissenshunger. Also das erste Programm besteht nicht nur aus politischer Bildung, sondern aus allen möglichen Angeboten, die hauptsächlich von VertreterInnen der Hochschulen gemacht wurden. Und es mussten schon wenige Wochen später, kann man dann auch wieder der Zeitung entnehmen, zusätzliche Kurse eingerichtet werden.
Also großer Erfolg.
Also von Widerstand habe ich jetzt nichts gefunden, sondern okay. Es geht eher darum, dass man mit Begeisterung hingegangen ist und sich gerne weiterbilden wollte. Nicht nur über Demokratie, das ist natürlich auch ein Teil, aber es geht um Kunst, Medizin, Technik, Sprachenkunde, Naturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, eine ganze Bandbreite, die da angeboten wird, ja. In den 43 Kursen, die im allerersten Programmheft verzeichnet sind.
Herr Hinken, vor welchem Hintergrund hat die Gründung stattgefunden? Gab es treibende Kräfte oder vielleicht sogar Menschen, denen das nicht gefallen hat, dass da eine Volkshochschule in Leverkusen entsteht?
Das ist wirklich sehr interessant. Ich habe bei den Recherchen ein Vermerk bzw. einen Brief des Headquarters Military Government im Kreis Solingen gefunden, an das Schulamt der Stadt Leverkusen bezüglich der Volkshochschule. Und dort stand dann, ich kann das ja mal im Original vorlesen, erstens, gerne. It has come to our notice that the Volkshochschule Leverkusen is to be opened shortly. Second, you will ensure that copies of syllabus and names of Dozenten with dates of screening are forwarded to this headquarters forthwith. Wing Commander N.R. Ewing. Also übersetzt kann man dann sagen, erstens, uns ist bekannt geworden, dass die Volkshochschule Leverkusen in Kürze eröffnet werden soll. Interessant ist dann in der Hinsicht dieser Satz, weil man offenbar gar nicht grundsätzlich gefragt hat, ob man das eröffnen könne. Mhm. Und zweitens geht man dann aber auch in der Militärregierung sofort zur Praxis über und möchte sichergestellt wissen, dass Kopien des Lehrplans und der Namen der Dozenten mit Datum der Vorführung, also der Darstellung und Beginn des Kurses, unverzüglich an diese Zentrale des Headquarters weitergeleitet werden. Ja, da ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn man das sich jetzt vor Augen fühlt, eine gewisse Ambivalenz in dieser Nachkriegszeit, die ja durchaus von den Besatzungszonen ja bestimmt waren, nämlich auf der einen Seite gemäß der allgemeinen Richtlinien der Siegermächte eine Denazifizierung vorzunehmen. In dieser Hinsicht dann eben genau wissen zu wollen, was sind das für Dozenten, was haben die auch für Vorgeschichten, kann man da recherchieren. Und auf der anderen Seite sehr wohl dieses Programm der Re-Education vorantreiben zu wollen. Also wirklich eine Umerziehung der deutschen Bevölkerung auch mit Hilfe vertrauenswürdiger Bildungsinstitutionen vorzunehmen. Ja. Und da allen Anschein waren die Volkshochschulen dafür ein sehr gutes Instrument.
Frau Schieren-Ohl, wissen Sie vielleicht etwas über Förderer der Idee, eine Volkshochschule in Moers zu gründen?
Ja, also der Stadtdirektor, der 47 hier in Moers aktiv war, der hat sich sehr dafür eingesetzt und hat einen pensionierten Studienrat, Fritz Sackermann, seinerzeit zum Volkshochschulleiter gemacht und gesagt, wir müssen unbedingt in Moers eine Volkshochschule gründen, damit die Menschen, die jetzt hungrig sind nach Bildung, sich auch bilden können. Und damals wurde auch wirklich darauf geachtet, dass Fritz Sackermann, also der erste Leiter, der im Übrigen ehrenamtlich die Volkshochschule geleitet hat, auch nicht durch die Nazizeit belastet war.
Frau Blügel, welche Kurse waren das denn damals, die da im ersten Programm standen?
Ja, das ist Einführung in das philosophische Denken, Grundfragen des Strafrechts, Entwicklungen zur Demokratie, das ist ja das, was ich eben genannt habe, aber auch Einführung in die Welt des Theaters und Films oder, wenn wir etwas lokalpatriotischer werden wollen, die beiden Kuven und ihre Zeit. Das sind zwei Architekten, die stadtplanerisch Aachen gestaltet haben. Es gibt aber auch Modellierkurse, Zeichnen und Malen oder einen sehr schönen, da überlege ich fast, ob wir das nochmal als Titel auch nehmen sollen, bevor der Arzt geholt wird. Das sind also so Grundkenntnisse des menschlichen Körpers und so weiter. Ja. Vernünftige Möbel, gutes Deutsch in Wort und Schrift. Dann gibt's aber eben Englisch und Französisch, Konversation und Literatur, einen Blick ins Reich der Chemie, die Pflanze, ihr Wesen, ihre Stellung in der Natur und zum Menschen, bis zum Schachkursus und Physik im Alltag, einmal querbeet.
Herr Hinken, gab es das erste Programm in Leverkusen schon ja so richtig in gedruckter Form?
Ja, das gab es in gedruckter Form. Interessanterweise sind die Vorlaufzeiten für die Drucke und Verteilung sehr viel knapper gewesen. Also ich habe mal gesehen, das erste Programm ist innerhalb von 3 Wochen entstanden. Von der konzeptionellen ersten Sitzung Anfang Dezember 1946 bis zur Veröffentlichung Ende Dezember, Anfang Januar 1946, 1947. Dann wollte man die Volkshochschule schon Anfang Januar gründen und aufgrund von knappem Brennmaterial hat man das dann in ein anderes Gebäude verlegen müssen, nämlich in das Erholungshaus der IG Farben. Und dann war die Gründung am 27. Januar 1947. Ja, das waren die besonderen Umstände. Und insofern aus dem Programm kann man schon sagen, dass man, da kann ich vielleicht mal zitieren aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Leverkusen von 1947-48. Dort heißt es nämlich, die am 27. Januar 1947 eröffnete Volkshochschule hat 324 Hörer, die sich zu 20% aus Arbeitern, 35% aus Angestellten, 5% aus Beamten, 15% aus Schülern und Studenten und zu 25% aus Angehörigen sonstiger Berufskreise zusammensetzen. Bevorzugt sind Kurse in Geschichte, Dichtung, Musik und in Fremdsprachen, vorwiegend Englisch und Spanisch. Zitat Ende. Also insofern hat man schon dort ein kleines, aber feines, durchaus breites Programmangebot gehabt. Und beispielhafte Titel waren zum Beispiel Wohnen, Siedeln, Bauen, wirtschaftliche und technische und künstlerische Vorbedingungen in alter und neuer Zeit. Also das passt natürlich zum Wiederaufbau nach dem Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Man hat viele Sprachkurse gehabt. Man hat auch Basiskurse gehabt, Rechnen und Deutsch. Das war durchaus etwas, was dann auch notwendig erschien. Und interessanterweise etwas, was dann in den 50er Jahren wieder in den Hintergrund ging, waren dann auch durchaus Angebote der politischen Bildung, wie man heute sagen würde. Es gab dann zum Beispiel Vorlesungen zur Entstehung und Wesen der amerikanischen Demokratie oder auch Wesen und Aufgaben der neuen deutschen Gewerkschaftsbewegung und sogar, jetzt man höre und staune, der Titel Frauenbewegung gestern und heute. Also insofern für die Ende der 40er Jahre, wir sprechen von 1947, der Nationalsozialismus ist 2,5 Jahre vorbei, da sind dann schon relativ progressive Themen dort zu finden, die dann in den 50er Jahren wieder in den Hintergrund gerieten. Man könnte fast sagen, als die deutschen Organisatoren allein dieses Programm verantworteten und nicht der Besatzungsmacht dann, wenn man so will, vorlegen musste, hat man sich dann wieder eher so auf klassisch deutsche, ja, bildungsbürgerliche Themen zurückgezogen.
Wissen Sie etwas über die Kursangebote bei Ihnen in Moers, Frau Schieren-Ohl?
Also wir haben jetzt kein gedrucktes erstes Programm, aber aus dem, was wir aus Stadtarchiv und Zusammentragungen von Vorgängern wissen, gab es in den 40er, Anfang der 40er Jahre, ob es jetzt das allererste Programm war, weiß ich nicht, immerhin schon mal einige wenige Sprachkurse. Dieser Pensionär, also dieser Herr Sackermann, der war nämlich selber Lehrer, hat Englisch und den einzigen Französischkurs hier unterrichtet. Und dadurch, dass es so viele Zerstörungen gab, gab es auch Räume, die, also wir hatten ja kein eigenes Haus, wir haben ja diverse Räume genutzt. Ein hervorzuhebender Kurs oder eine hervorzuhebende Veranstaltung war eine Lesung von Elisabeth Flickenschild, die hier in einem Saalbau stattgefunden hat und zu der auch 80 oder noch mehr Teilnehmende gekommen sind. Und was ganz interessant war, es gab halt, Moers ist eine Bergbaustadt, das heißt also sehr dominiert auch zum einen von Migrantinnen natürlich und vom Bergbau. Und insofern gab es in Moers ein sogenanntes Ledigenheim. Und das ist ja ursprünglich eigentlich gedacht gewesen für Bergbaumitarbeitende, für Lehrlinge, junge Männer und so weiter. Das wurde aber eben auch für Unterrichtszwecke genutzt und da gab es, das wissen wir definitiv, zumindest 49, einmal eine Veranstaltung zum Bonner Grundgesetz, dann eine Diskussion zur Abschaffung der Todesstrafe. Was ich sehr interessant fand, einen Vortrag Unterbrechung der Schwangerschaft. Und es wurden Novellen von Eduard Mörike gelesen und besprochen. Also das ist das, was uns überliefert ist.
Wer waren denn die ersten Dozentinnen und Dozenten bei Ihnen in Aachen, Frau Blügel? Hochschuldozenten wahrscheinlich, aber wahrscheinlich doch nicht nur, oder?
Nicht nur, die sind eben auch nochmal beschrieben, die Menschen, die es da gegeben hat. Das sind einfach Fachleute, die eben zum Teil auch Rechtsanwälte oder so, die stellten schon was vor. Und es war, glaube ich, wichtig, dass die Menschen, die kamen, die Teilnehmenden auch den Eindruck hatten, da sind sie auch mit ExpertInnen konfrontiert und können sich darauf verlassen, dass das, was da erzählt wird, auch stimmt.
Und bei Ihnen in Leverkusen, Hinken, wer waren die ersten Dozentinnen und Dozenten?
Das waren größtenteils Lehrer Und ich spreche hier bewusst auch von im Maskulinum. Mhm. Das waren aber auch Fachleute oder Experten aus den Fachämtern, den städtischen zum Beispiel. Mhm. Also aus diesen, ich sage jetzt mal, Personengruppen, die durchaus auch eine gewisse Übung hatten, Lehre und auch Vorträge zu halten.
Frau Blügel, Sie haben ja wahrscheinlich vor unserem Gespräch mal ein bisschen im Archiv der VHS Aachen recherchiert. Haben Sie irgendwelche besonders interessanten Anekdoten aus der Gründungszeit gefunden?
Es gab zum Beispiel dann auch im März 1946 einen Aufruf, jedes Fleckchen Boden mit Gemüse bepflanzen. Der gute Wille und die Tatkraft allein genügen keineswegs. Man muss eben auch mit guten Kenntnissen loslegen. Also es gibt so Angebote, die wir heute halt ja vielleicht etwas belächeln, aber andererseits ist das ja von Urban Gardening auch nicht so weit weg. Allerdings, ich finde das immer sehr, sehr interessant, dass es so eine Kontinuität gibt. Mhm. Also gerade der Gedanke, dass Bildung für alle gemacht wird, das war eben damals auch das Wichtige, nicht nur die, die zur Hochschule gehen können, sondern Bildung ist für alle da und dass das keine Grenzen hat, dass im Grunde alles, was die Menschen interessiert, vorgefunden werden kann. Wenn man sich die Geschichte der Volkshochschule anguckt, ist das so ein bisschen die Zeitgeschichte. Man kann die Nachkriegszeit in den Angeboten spüren. In den frühen 70ern hatten wir dann auch schon, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, zu den autofreien Sonntagen Angebote. Das Angebot der VHS ist immer eigentlich auch ein Spiegel seiner Zeit. Die Begriffe sind dann etwas anders, aber eigentlich der Grundgedanke bleibt die ganze Zeit derselbe. Ja. Und wenn wir damals von Demokratisierung sprechen, beziehungsweise jetzt lesen, dann erinnert mich das natürlich daran, die Volkshochschule Aachen hat im Moment große Projekte, Bundesprojekte, Landesprojekte, Demokratieleben und NRW-Weltoffen, die genau dafür da sind. Und wir spielen da schon auch in der Stadtverwaltung eine wichtige Rolle. Also unsere Oberbürgermeisterin hat einen runden Tisch gegen rechts und verlässt sich da auch sehr auf die Fachleute, die wir in der Volkshochschule haben. Wir haben zum Beispiel vor ziemlich genau einem Jahr die Aachener Haltung mitgestaltet und mitgeschrieben. Mhm. Da haben sich ganz, ganz viele auch in der Zivilgesellschaft, aber insbesondere eben die Oberbürgermeisterin, der Polizeipräsident und die Stadtspitze definitiv dafür ausgesprochen, dass man eben für Demokratie, für Impfen und gegens Querdenken sich einsetzt und dass man Fake News und Propaganda nicht haben möchte. Und das ist ja nicht so weit von dem entfernt, was der Urgedanke für das erste Treffen in der VHS Aachen war.
Herr Hinken, Sie haben ja vorhin schon ein bisschen etwas aus Ihren Archivfundstücken zitiert. Haben Sie noch irgendwelche Anekdoten aus den Anfängen der VHS Leverkusen gefunden?
Das ist ganz interessant, wenn man dann wirklich in die Gremienprotokolle nochmal hineinsieht, weil dort natürlich auch die ganz praktischen Fragen der Nachkriegszeit und auch der Materialknappheit der Nachkriegszeit auch nochmal dargestellt werden. Also da wird zum Beispiel festgestellt aus den ersten Wochen des ersten Semesters, ich zitiere, es fehlte an Brennmaterial, an elektrischen Glühlampen, dann sei die Instandsetzung der Oberschule erfolgt, in dem der Unterricht stattfand, die öffentlichen Räume im Rathaus hätten nicht beansprucht werden können, weil das Sitzungszimmer von der Verwaltung stets benötigt wurde und für den Rathaus-Sitzungssaal kein Brennmaterial vorhanden gewesen sei. Also das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass sehr häufig Unterricht ausgefallen war, weil Sitzungsräume bzw. Räume für Sitzungen benötigt wurden oder weil eben auch, wenn man so will, die Umstände dieser ganzen Angelegenheit und der vernünftigen Unterrichtsführung nicht gewährleistet sind. Eine andere Anekdote, die ich gefunden habe, lautet folgendermaßen, in der Sitzung wurde die Unmöglichkeit einer solchen Benachrichtigung von Unterrichtsausfällen hervorgehoben, da der Leitung der Volkshochschule in den meisten Fällen der Ausfall des Unterrichts nicht bekannt sei. Wenn zum Beispiel ein Dozent in der letzten Stunde abgehalten würde oder er habe keine Fahrverbindung gehabt, wie es im letzten Winter oftmals der Fall gewesen sei, eine Nachricht durch die Zeitung sei nicht möglich, weil sie nur zweimal wöchentlich erscheine und die Annonce schon 8 Tage vorher vorliegen müsse, Boten ständen nicht zur Verfügung, dass eine mündliche Benachrichtigung erfolgen könne. Die Post komme zu spät und somit wurde empfohlen, wöchentlich samstags den Lernplan der kommenden Woche in den Schulen der Stadt und in den zentralen Gebäuden auszuhängen. Also auch da wird nochmal deutlich, auch die Knappheit der Ressourcen und auch die praktischen Wege der Kommunikation. Natürlich hat man da nicht eben schnell mal ein Telefon oder gar ein Handy gehabt, um mal Bescheid zu sagen, dass man gerade nicht kommen kann. Das ist dann doch schon früher etwas anders gewesen.
Frau Schieren-Ohl, gab es in den historischen Materialien der VHS Moers irgendwelche Anekdoten, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ja, kann man das Anekdoten nennen? Es gibt ein paar Entwicklungen natürlich. Also die Währungsreform hat einen Einfluss gehabt. Also, es gab danach einen Rückgang der Belegungszahlen. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man sich das mit heute vergleicht, damals hat eine Doppelstunde Unterricht 50 Pfennig gekostet. Und ein Honorar betrug damals 15 D-Mark pro Unterrichtsstunde. Und das war bis 1955 so. Was auch noch ganz interessant ist, das war allerdings dann schon in den 50er Jahren, dass der Kulturausschuss durchaus auch einen stärkeren Einfluss auf die Programmgestaltung genommen hat. Also zum Beispiel so Sachen wie Modeberatung fanden die jetzt nicht wert, als Veranstaltung ins Programmheft aufgenommen zu werden. Ich gehe davon aus, dass sie gesagt haben, das ist nicht anspruchsvoll genug.
Frau Blügel, würden Sie denn sagen, dass die Idee von Volkshochschule heute noch genauso aktuell ist wie damals vor 75 Jahren?
Das lebenslange Lernen ist unsäglich aktuell. Also die Halbwertszeit des Wissens ist sicherlich in den letzten 76 Jahren immer geringer geworden. Insofern ist es mindestens genauso aktuell wie früher, aber eigentlich noch viel aktueller. Wer kann sich heute schon noch auf das Wissen verlassen, das er zum Abschluss seiner Berufsausbildung zum Beispiel gehabt hat? Dazu verändert sich die Welt viel zu schnell.
Wie sehen Sie das, Herr Hinken? Der Gedanke einer VHS ist nach wie vor wichtig und aktuell oder wie würden Sie das sehen?
Soweit wir und solange wir Anmeldungen haben und damit beweisen, dass wir den Zahn der Zeit erkannt haben und auch den Geschmack der Menschen, solange wird die Volkshochschule auch ihre Legitimation haben. Neben der Tatsache, dass wir natürlich auch gesetzlich abgesichert sind, eine Pflichtaufgabe für die Kommunen sind, laut Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen. Aber am Ende des Tages zählt, dass die Menschen uns besuchen und ihre Kurse wahrnehmen. Und ich glaube, da hat die Volkshochschule Leverkusen, wie auch alle anderen Volkshochschulen, schon in ihrer Geschichte oft genug bewiesen, dass sie auch immer wieder mal Vorreiter und, wenn man so will, auch Vorbild sein wollen. So gab es zum Beispiel in den 50er Jahren mit den beginnenden ersten Schritten der europäischen Einigung schon Angebote innerhalb einer politischen Reihe, in Leverkusen hieß sie Moorsbrucher Gespräche, über das deutsch-englische Verhältnis, über das politische System Englands und wie es auf Deutschland wirken könne, über die deutsch-amerikanischen Verhältnisse und Beziehungen zu sprechen. Und natürlich Frankreich spielte dann auf einmal eine sehr große Rolle. Es gab die erste Studienreise der Volkshochschule Leverkusen im Jahre 1954. Und wo führte sie hin? Nach Paris. Und nicht ohne Zufall war das die Zeit, wo der Schumann-Plan 1952-53 dann in die Realität und in die politische Diskussion kam. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft wurde zwar nicht gegründet, aber dafür eben die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die Paneuropäische Europa-Union wurde gegründet. Also in der Hinsicht hat sich die Volkshochschule sofort dieser politischen Strömung angeschlossen und die Menschen dann mitten ins Herz des ehemaligen Erzfeindes eingeladen und eine Studienreise nach Paris angeboten.
Frau Schieren-Ohl, wenn Sie 50 oder 75 Jahre in die Zukunft gucken, wird Ihre Institution dann noch so sein, wie sie heute ist?
Das vermute ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir haben jetzt ja schon gemerkt in den Zeiten von Corona, dass die Bedarfe sich verändert haben. Also Leute haben den Anspruch, jetzt auch flexibler an Unterricht teilnehmen zu können. Insofern glaube ich, dass die Digitalisierung uns jetzt natürlich massiv begleiten wird und es auch in diese Richtung eine weitere Umstellung geben wird. Ich glaube auch, dass man Formate verändern muss. Also dieses einmal in der Woche anderthalb Stunden, das ist sicherlich für die Generation, die uns jetzt noch besucht, ein attraktives Angebot. Aber ich vermute, dass sich auch das verändern wird. Und was ich auch glaube, ist, dass eine stärkere Zusammenarbeit mit Schulen eine wichtige Aufgabe für uns ist, die auch stärker fokussiert werden muss, gerade auch für politische Bildung. Also insofern glaube ich schon, dass die Arbeit sich ändern wird. Nach wie vor glaube ich aber, dass ein Punkt der VHS bleibt, also für diejenigen, die der VHS treu bleiben, ist halt auch ja der soziale Aspekt, dass einfach ein Raum da ist, wo man sich geschützt unterhalten kann, treffen kann und Menschen kennenlernen kann.
Frau Blügel, und wenn Sie jetzt einen Zeitsprung mit mir gemeinsam wagen, Wo steht die Volkshochschule Aachen in 50 oder in 75 Jahren?
Das ist eine ganz spannende Frage und die löst oft Aussagen aus, bei denen man dann, wenn man darauf zurückblickt, denkt, oh Gott, so dachte man damals. Ich versteige mich aber zu etwas. Wir werden sicherlich ganz eine Vielfalt von Angeboten haben, auch digitale Angebote und vielleicht eine Methode, eine Form, an die wir jetzt überhaupt noch nicht denken können. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, wir werden weiter Präsenzangebote haben. Denn Lernen hat was mit Beziehung zu tun und mit Menschen kennenlernen und mit zusammenkommen. Und das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, egal was passiert, werden wir auf alle Fälle gemeinsam irgendwie zusammenkommen und uns austauschen und lernen voneinander und Freude daran haben, miteinander gemeinsam was Neues zu erfahren und neugierig zu sein. Davon bin ich überzeugt.
Ich denke, da haben wir in diesem Podcast eine ganz interessante kleine Zeitreise in Sachen VHS in Nordrhein-Westfalen unternommen. Ganz herzlichen Dank an Dr. Beate Blügel, Direktorin der VHS Aachen, Dr. Günther Hinken, Leiter der Volkshochschule Leverkusen und Beate Schieren-Uhl, Leiterin der VHS Mörs Kamp Lindfort.
Gern geschehen.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Das war die vierte Folge des Podcasts des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW mit einem Blick in die Zeit der Gründung von drei Volkshochschulen hier in NRW. In der nächsten Folge gibt es einen weiteren Blick hinter die Kulissen der VHS-Landschaft hier bei uns im Land und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Sie finden die nächste Folge dann genau dort, wo Sie auch diese hier gefunden haben. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir hören uns.